Bundespräsident Dr. Theodor Körner feierte den ersten Tag der Fahne gemeinsam mit der österreichischen Schuljugend.
Liebe österreichische Jugend, der heutige Tag, an dem der letzte fremde Soldat unser Land verlassen hat, an dem Österreich endgültig zum Herrn im eigenen Lande wird. Dieser Tag ist es wert, im Gedächtnis aller Österreicher als Fest und Erinnerungstag weiterzuleben. Dies gilt insbesondere für euch, ihr jungen Menschen, der kommenden Generation, die ihr aus allen Bundesländern zusammengekommen seid, um die Flagge der Republik in der Bundeshauptstadt zu grüßen. Sie ist das Zeichen der vollen Freiheit des Vaterlandes. Ihr habt zur Feier der Flagge die Fahnen eurer Länder mitgebracht, die Fahnen der Länder, in denen ihr zu Hause seid. Die Verbundenheit ihrer Farben, die Verschiedenheit bedeutet, dass jedes Bundesland das Recht hat, stolz zu sein auf seine angestammte Eigenart. Die ehrwürdigen Farben Rot, Weiß, Rot sind aber das gemeinsame Band, das Symbol der Zusammengehörigkeit, die uns Österreicher alle verbindet. Der Tag der Flagge, den ihr heute mitfeiern dürft, leitet ein neues Kapitel österreichischer Geschichte ein. An euch, an der österreichischen Jugend, wird es liegen, dieses Schicksal glücklich und erfolgreich zu gestalten. Nehmt euch vor, fest zusammenzuhalten. In gemeinsamer Arbeit sollt ihr der Heimat dienen. Dies ist die beste Art, Ehre zu erweisen den Farben Österreichs, Rot, Weiß, Rot.
In festlichem Rahmen, mit weltweitem Echo, wurde am 5. November 1955 die Staatsoper wiedereröffnet, nachdem schon am 14. Oktober die Eröffnung des Burgtheaters vorangegangen war. Unterrichtsminister Dr. Drimmel und Staatsoperndirektor Dr. Karl Böhm sprachen in dieser Stunde.
Als wir für die feierliche Eröffnungsveranstaltung Beethovens Fidelio auswählten, sollte die Aufführung dieses Werkes den Freiheitswillen eines Landes und seines Volkes angesichts der damals noch im Lande aufgerichteten Gesslerhüte sinnfällig bekunden. Nun dürfen wir dem Geschick dafür danken, dass uns heute Abend das nämliche Werk gleichsam als Symbol und Dokumentation erfüllten Freiheitsstrebens darbieten lässt. In dieser Feierstunde klingen in uns noch einmal, wie ein später und gedämpfter Nachhall, die Sätze von Haydns Streichquartett C-Dur, Opus 76, Nr. 3. Die Variationen über das Thema der Volkshymne, so wie sie uns damals erklungen sind, am Abend des 11. März 1938, feierlich und klagend und leidenschaftlich ergreifend und zuletzt versöhnend, bevor es Nacht wurde über Österreich. Und jetzt wehen wieder die rot-weiß-roten Fahnen über dem Land. Und wenn im Fidelio die Stimme der Trompete nicht nur die Ankunft des erbarmenden Ministers, sondern die Freiheit ankündet, die Freiheit, die auch wir aus ehrlicher, brüderlicher Gesinnung dargeboten und in brüderlicher Gesinnung bewahrt haben möchten, dann sollte sich eine neue und kräftige Empfindung über Vergangenes erheben. Ihnen, Herr Operndirektor, darf ich nunmehr den Schlüssel des Hauses, zugleich aber den Auftrag der Stunde aushändigen.
Meister Bremel nimmt von dem Tisch den Schlüssel, reicht ihn. Herrndirektor Böhm schüttelt ihm die Hand und nimmt jetzt auf seinen goldfarbenen Stuhl Platz. Und Herr Direktor Böhm tritt unter stürmischen Applaus an das Rednerpult.
Sehr verehrter Herr Bundespräsident, hohes festliches Haus. O Gott, welch ein Augenblick. Kein anderer Satz könnte besser das ausdrücken, was mich in dieser Stunde bewegt, als die Worte Leonores, die Sie heute Abend nun erstmals von dieser Bühne herab hören werden. Lassen Sie auch mich, verehrte Festversammlung, im Sinne dieser Worte und im Sinne der Musik Beethovens den gegenwärtigen Augenblick begehen. In Ergriffenheit, in Andacht und in Demut.
Am 14. Dezember 1955 erfolgte die Aufnahme Österreichs in die Vereinten Nationen und am 16. April 1956 in den Europarat. Als gleichberechtigter Staat hatte Österreich in seiner Neutralität zwischen Ost und West besonders wichtige Aufgaben zu erfüllen. Im Oktober 1956 brach in Ungarn der Aufstand aus. Das junge Bundesheer musste sich zum Schutz der Grenzen bereitstellen. Österreich bot den Flüchtlingen Asyl. Wir erinnern uns an diese erregenden Tage.
Und jetzt sind wir durch den Zollschranken durchgefahren und bis hart an das ungarische Zollhaus herangefahren. Wir stehen hier auf dem letzten Meter österreichischen Bodens. Ein Schweizer Möbelwagen vor uns, der zum dritten Mal den Weg hierher gemacht hat, um Menschen nach Österreich zu transportieren. Vor uns die ungarischen Grenzbeamten, teils in Uniform, teils in Zivil mit den rot-weiß-grünen Armbinden. Und hier standen wir vor einem Jahr am eisernen Vorhang, dicht vor uns Stacheldraht und Minen und jene Atmosphäre von Ungewissheit. Man wusste nicht, was die Menschen, die ein paar hundert Meter von hier wohnen, denken, was sie fühlen, was aus ihnen wird. Heute ist es wieder eine Atmosphäre von Ungewissheit, aber eine andere Atmosphäre. Wir haben die Menschen kennengelernt. Tausende sind in den heutigen Nachmittagsstunden zu uns herübergekommen. Die Ungewissheit ist vielleicht noch lastender als damals. Man weiß nicht, was geschehen wird. Mit uns im Wagen nahmen wir eine holländische Journalistin. Sie hatte noch in der vergangenen Nacht im freien Kossuth-Radio gesprochen und hat gesagt, alles geht gut, die westliche Welt wird Ungarn helfen. Heute hilft sie, sie bringt Milch, Tee und Kuchen zu den Flüchtlingen hier, die hier dicht vor uns zum ersten Mal, viele von ihnen zumindest zum ersten Mal, österreichischen Boden betreten. Die Novembersonne senkt sich hinter den Hügeln, über denen ein leichter grauer Dunststeier liegt. Wenn die Sonne wieder aufgeht, hier an der ungarischen Grenze bei Klingenbach, welches Bild wird sich hier bieten?
In den folgenden Jahren war Österreich als neutraler Staat mehr und mehr der Ort internationaler Konferenzen. Am 9. Oktober 1957 beschloss man die Verlegung der Internationalen Atomenergiekommission nach Wien und inmitten der Spannungen in der Welt trafen sich am 3. und 4. Juni 1961 Präsident Kennedy und Ministerpräsident Chruschtschow in Wien. Österreich stand im Mittelpunkt des Weltinteresses. Präsident Kennedy wurde auf dem Schwechater Flugfeld dann repräsentativ verabschiedet.
In diesem Augenblick verabschiedet er sich von dem russischen Botschafter in Österreich, Avilov. Es war eine freundliche Verabschiedung, die Herren lächelten sich zu. Nun ist Bundeskanzler Dr. Gorbach, der Präsident Kennedy die Hand schüttelt, Vizekanzler Dr. Bittermann, Außenminister Dr. Kreisky, Innenminister Afritsch. Nun treten die beiden Staatsmänner an die Mikrofone.
Nun scheiden Sie nach einem sehr kurzen Aufenthalt aus Österreich. Ich vermag natürlich über das Ergebnis und Ihrer Unterhandlungen nichts zu sagen, aber ich wünsche Ihnen und uns allen, dass in irgendeiner Weise die Aussprache zwischen Ihnen, Herr Präsident, und dem Herrn Ministerpräsidenten Chruschtschow dazu beitragen wird, künftig gute Wege zu finden. Und ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen, der Frau Gemahlin, eine gute Reise.
Thank you. Mr. President, I want to, on behalf of my wife and myself, and also the people of the United States, to express our great appreciation to the government of Austria, to you, sir, personally, and to the mayor and to the people of Vienna. 21 years elapsed between my only two visits to this ancient city. I hope that less time will be in between the next visit. I want to again express my thanks to the people of Austria. They were extremely generous to my wife and to myself. I had not only the opportunity to see Mr. Khrushchev and members of your government, but also to hear play the Tales of the Vienna Woods, so that it's been a very pleasant trip. And unlike Marie Antoinette, I came from Versailles to Schönbrunn. Thank you.
Und das war die Abschiedsrede vom Präsident Kennedy, der ganz kurz sagte, dass er vor 21 Jahren hier in Wien war, zum letzten Mal, und hofft, dass es nicht wieder 21 Jahre dauern wird. Der Herr Bundespräsident geht mit seinem hohen Gast jetzt bis zum Gangway hin. Ah, die Gattin wird vermisst. Die Gattin, die sich noch immer mit Frau Dr. Kürle unterhält. Eine kleine Verzögerung. Die Damen hatten noch etwas zu besprechen. Vielleicht war es eine Modesache. Übrigens, Jacqueline Kennedy trägt heute ein dunkelblaues Kostüm und einen weißen Hut, eine Glosch. Und jetzt geht der hohe Staatsbesuch die Treppen hinauf und winkt noch einmal zurück. Auch Jacqueline Kennedy winkt zurück und verschwindet jetzt in der großen Boeing 707. Langsam versinkt jetzt die Sonne im Westen hinter dem Wienerwald. In wenigen Minuten wird die Maschine hier starten. Der erste amerikanische Präsident, der Österreich besucht hat, verlässt unser Land wieder. Hoffen wir, dass seine Besprechungen hier mit Ministerpräsident Chruschtschow von Erfolg gekrönt waren. Von Erfolg für die ganze Welt.
Einen Tag später nahm Ministerpräsident Nikita Chruschtschow Abschied von Wien.
In der Stunde und in der Minute, in der Sie von unserem Land und auch von Wien Abschied nehmen, möchte ich Ihnen sagen, es hat uns Ihre Anwesenheit sehr gefreut Wir hoffen, dass auch Sie und Ihre Angehörigen sich wohlgefühlt haben und dass Sie mit guten Erinnerungen von uns weggehen. Und ich schließe mit einem Auf Wiedersehen.
Уважаемый господин федеральный президент, уважаемый господин федеральный канцлер, уважаемый господин вице-канцлер, уважаемые дамы и господа, через несколько минут мы отбываем к себе на родину. Нам было приятно вновь побывать в вашей миролюбивой стране, встретиться с государственными деятелями Австрии, с жителями прекрасной Вены. Позвольте, господин федеральный президент, выразить вам, правительству Австрийской Республики, жителям вашей столицы, искреннюю благодарность за внимание и гостеприимство.
Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrter Herr Vizekanzler, meine sehr geehrten Damen und Herren, in einigen Minuten fliegen wir nach Hause in unsere Heimat ab. Es war uns eine Freude, in Ihrem friedliebenden Lande wiederzuwählen, mit Staatsmännern Österreich, mit der Bevölkerung des schönen Wien zusammenzukommen. Gestatten Sie mir, Herr Bundespräsident, Ihnen, der Regierung der Österreichischen Republik, sowie den Menschen Ihrer Hauptstadt, unseren aufrichtigen Dank für Gastfreundschaft und Aufmerksamkeit auszusprechen.
С удовлетворением можно отметить, что международный авторитет нейтральной Австрии из года в год растет, и ее столица все чаще избирается не только для встреч ученых, дипломатов, журналистов и общественных деятелей различных стран, но, как мы видим, и для встреч государственных деятелей.
Man kann mit Befriedigung feststellen, dass die internationale Autorität des neutralen Österreichs von Jahr zu Jahr wächst und seine Hauptstadt immer öfter zu einer Stätte für Zusammenkünfte nicht nur der Wissenschaftler, Diplomaten, Journalisten und der Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus verschiedenen Ländern gewählt wird, sondern auch, wie Sie sehen, auch für die Zusammenkünfte der Staatsmänner.
Разрешите еще раз поблагодарить вас за доброе гостеприимство, за теплое отношение к нам. Оставляя Вену, я хочу вновь обратиться к вам со словами «До свидания, до новых встреч».
Erlauben Sie mir, Ihnen noch einmal für gute Gastfreundschaft sowie für die herzliche Aufnahme, die uns zuteil wurde, danken. Wo ich Wien verlasse, möchte ich mich wieder an Sie mit dem Wort wenden. Auf Wiedersehen, bis auf weitere Zusammenkünfte.
Die Welt traf sich in Österreich aber nicht nur auf dem politischen Parkett. Man hatte Österreich die 9. Olympischen Winterspiele übertragen und für Innsbruck kamen große Tage. Bei der Eröffnung am 29. Januar 1964 sprach der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Avery Brundage.
Herr Präsident des Organisationskomitees, Herr Bürgermeister, Teilnehmer an den 9. Olympischen Winterspielen, meine Damen und Herren. Wieder einmal erleben wir hier in Innsbruck den greifbaren Beweis der Lebensfähigkeit des olympischen Gedankens. Und wir schulden unseren Dank an Exzellenz Dr. Drimmel, Professor Wolfgang und ihren Kollegen des Organisationskomitees, dem Herrn Bürgermeister Lüger und den Stadtvätern von Innsbruck, darüber hinaus dem ganzen österreichischen Volk. Mögen die Wettkämpfe und die Offiziellen ein Beispiel des Sportgeistes geben, welches auch in Zukunft die hohen
Ideale der olympischen Idee fördern soll. Nun habe ich die Ehre, den Herren Bundespräsidenten der Republik Österreich, Herrn Dr. Adolf Scherf, zu bitten, die 9. Olympischen Winterspiele zu eröffnen.
Ich erkläre die 9. Olympischen Winterspiele Innsbruck 1964 für eröffnet.
Bundespräsident Dr. Scherf ist bei diesem feierlichen Augenblick ebenfalls aufgestanden. Und nun brennt das olympische Feuer. Ich möchte es ein richtiges, lebendiges Symbol für die kommenden 10 Wettkampftage sein, die für Österreich eine wirkliche Ehre sein sollen.
Frühjahr 1965. Mit berechtigter Freude und Dankbarkeit gedenkt Österreich der großen Tage vor 20 und vor 10 Jahren. Dazu spricht Bundeskanzler Dr. Josef Klaus.
20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs steht Österreich an einem Anfang und an einem Ende. Es steht am Ende einer der schicksalsschwersten, aber auch erfolgreichsten Epochen seiner Geschichte, die mit seiner totalen Eliminierung von der Weltkarte mit Krieg, Tod und Vernichtung begann. Über die Befreiung und das Wiedererstehen des Staates, über harte, entbehrungsreiche Jahre des Wiederaufbaus und der vierfachen Besetzung hat dieser Weg zur Erlangung der Unabhängigkeit und vollen Souveränität im Jahre 1955 geführt. Weitere 10 Jahre geistigen und materiellen Aufbaus in Freiheit folgten und brachten den Ausbau der Neutralitätspolitik, die erfolgreiche Entwicklung der Wirtschaft und gerechter sozialer Ordnungen wie das Aufblühen von Kunst und Wissenschaft, so dass Österreich nun seinen fest umrissenen Platz in der Gemeinschaft der Völker hat. 20 Jahre Zweite Republik. Die Meilensteine an diesem Weg sind unverrückbare Zeugen der Bewährung von 7 Millionen Menschen, die vom Geschick hart angefasst wurden und dennoch unter unsäglichen Mühen und Opfern sich wieder eine gesicherte Heimstatt bauen konnten. Der unbeugsame Wille und das unerschütterliche Vertrauen unseres Volkes haben es zu Wege gebracht, dass allein Österreich trotz vierfacher Besetzung ungeteilt, frei und unabhängig werden konnte. So war es uns vergönnt, nach dem Wiederaufbau und der Festigung unserer Gesellschaft nunmehr in die Epoche der europäischen Partnerschaft einzutreten. Dabei wird es neuerlich darauf ankommen, die Liebe zu Österreich durch Arbeit für Österreich zu bekräftigen. Ziel und Aufgabe Österreichs sind bestimmt durch seine zahlreichen historischen und kulturellen Bindungen an West und Ost. Österreich als Hort der Begegnung, als Zentrum einer humanitären Politik des Ausgleichs der Gegensätze, als geistiger Mittler im Herzen Europas, weist in eine Zukunft, die der europäischen Verständigung, der Erhaltung des Friedens in der Welt und der Entwicklung eines allseitigen Fortschritts der Menschheit dient. Heute haben wir Vertrauen in die Zukunft unseres Landes, an der wir einig und entschlossen arbeiten wollen. Meine Bitte und mein Dank gilt in Ihrer aller Namen dem Herrgott. Er möge dieses Land, das er nach dem Dichterwahrwort immer lieb gehabt, beschützen und erhalten, damit es seine 1000-jährige Friedensaufgabe in seinen Grenzen und über seine Grenzen hinaus zum Segen aller Österreicher und aller Völker erfüllen kann.